herzlich willkommen zu dieser Diskussion zur Situation der österreichischen Kulturschaffenden. Ich halte mich jetzt sehr, sehr kurz. Die ursprüngliche Idee, diese Diskussion anzusetzen, da musste man nicht lange suchen. Es liegt auf der Hand, die soziale Lage der österreichischen Kulturschaffenden und vor allem der Filmschaffenden ist prekär. Das ist sie seit einiger Zeit. Es hat sich bisher nicht viel getan und der Handlungsbedarf ist vorhanden. Daher auch diese Diskussion, wo es auch darum gehen soll, die Fakten rund um diese soziale Lage der Filmschaffenden beziehungsweise vielleicht auch einige Informationen insgesamt zum sogenannten neuen Prekariat vielleicht mal aus unserer Perspektive zu beleuchten. Also auch Informationen an die Branche, an Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben, von denen wir in der Vorbereitung durchaus das Gefühl hatten, dass sie nicht der ganzen Branche auch in dieser Drastik bekannt sind. Und damit übergebe ich dann auch schon an Beat Weber, der dieses Gespräch heute moderieren wird.
Hört man mich? Begrüße Sie zu einer, nach vielen schönen Filmstunden hoffentlich, einer Diskussion, die Sie hoffentlich nicht deprimieren, sondern informieren wird, über wie es so aussieht, arbeitsverhältnisse mäßig in der, hinter den Kulissen sozusagen der österreichischen Filmindustrie. Ich darf kurz das Podium vorstelllen. Draußen Susanna Brecher von der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden, Maria Anna Kollmann vom Dachverband der Filmschaffenden, Susanne Skelepa von L&R Sozialforschung, die uns eine aktuelle Studie zur sozialen Lage von Kulturschaffenden vorstellen wird, wo interessante Infos über die Filmindustrie auch drinnen sind. Werner Müller vom Fachverband Audiovisuelle Medien und Film. Und schließlich Götz Spielmann vom Regieverband. Guten Tag. Wie gesagt, einer der sagen, Kernaufhänger dieser Diskussion ist das Erscheinen einer Studie zur sozialen Lage von Kulturschaffenden in Österreich. Und deshalb würde ich gerne diese Diskussion beginnen mit der Bitte an Susanne Skelepa, ein Informationsmissstand, der, glaube ich, einer von vielen sein wird, die heute behoben werden. Uns bitte kurz zu präsentieren, was denn die zentralen Ergebnisse sind, was können wir sagen über die sozialen Lage der Filmschaffenden in Österreich? Wie geht es Ihnen?
Vielen Dank. Mein Name ist Susi Schellepfer, um das jetzt auch für alle direkten Anfragen klar zu haben. Kurz zum Hintergrund der Studie. Die Studie wurde beauftragt vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. L&R Sozialforschung hat diese Studie durchgeführt. Wir haben dazu eine Fragebogenerhebung unter Kunstschaffenden durchgeführt. Also deswegen auch, ich spreche lieber von Kunstschaffenden als von Kulturschaffenden. Es ging vor allem um die Selbstdefinition der Personen, bin ich künstlerisch tätig? Und in dem Fall haben sie an dieser Befragung teilgenommen. Wir haben 1850 Fragebögen erhalten, die wir auswerten konnten, aus allen Sparten. Filmschaffende, ebenso wie darstellende Künstlerinnen, bildende Künstler und Künstlerinnen, Literaturschaffende und Musikschaffende. Wir haben den Fragebogen so gestaltet, dass wir sehr vielfältige Themenbereiche berührt haben, um ein Gesamtbild über die soziale Lage der Kunstschaffenden generieren zu können. Es geht natürlich sehr zentral um die Beschäftigung, um die Beschäftigungsformen, um die Arbeitsrealitäten der Kunstschaffenden. Es geht damit verbunden um das Einkommen. Es geht aber auch ganz stark um die sozialversicherungsrechtlichen Implikationen. Also wie schaut die sozialversicherungsrechtliche Situation aus? Und wir haben noch viele weitere Themenbereiche berührt im Kontext, also zum Beispiel Mobilität, wie schaut es aus mit Auslandserfahrungen, wie schaut es aus mit Vernetzung, in welchen Institutionen ist man verhaftet und so weiter. Also wir haben das aus vielen Perspektiven versucht, ein Gesamtbild zu zeichnen. Ja, wie schaut es denn aus bei den Kunstschaffenden in Österreich? Vielleicht so an erster Stelle, was sehr bezeichnend ist, wir haben gefragt nach dem subjektiven Wohlbefinden der Personen. Das war so die letzte Abschlussfrage im Fragebogen und haben diese Frage ident formuliert, wie sie im österreichischen Survey aus der Lebensstilforschung erhoben wird. Und da zeigt sich ganz drastisch, dass das subjektive Wohlbefinden der Kunstschaffenden ganz, ganz viel schlechter ist als in der Gesamtbevölkerung. Also 50% der Kunstschaffenden rund sagen, sie haben ein sehr niedriges subjektives Wohlbefinden. Es sind lediglich 20% oder 25% in der Gesamtbevölkerung, die sich in diese Kategorie auch einordnen. Also das zeigt schon mal ganz deutlich, was es auch für die Person heißt, in diesen Rahmenbedingungen zu leben und zu arbeiten. Was sind so die Charakteristika? Das Arbeiten im Kunstbereich ist ein sehr vielfältiges und vielschichtiges. Also die Zuordnung zu einzelnen Sparten war mitunter schwierig. Wir haben verschiedenste Arbeitsfelder abgefragt und es zeigt sich eine starke Interdisziplinarität des Arbeitens. Also Filmschaffende, die sich in der Hauptsache als Filmschaffende bezeichnen, sind zu einem großen Teil aber auch in anderen Sparten tätig. Die schreiben auch, die machen Musik, die sind bildende Künstler und umgekehrt. Also es sind viele Personen auch im Filmbereich tätig, die sich nicht primär als Filmschaffende bezeichnen, sondern die sich in ihrem Selbstverständnis als bildende Künstler verstehen, aber auch im Filmbereich unterwegs sind. Insofern ist die Spartenzuordnung, und wenn ich hier jetzt von den Filmschaffenden spreche, meine ich immer nur die, die sich in der Hauptsache als Filmschaffende selbst bezeichnen. Dabei ist aber zu bedenken, dass diese Grenzen nicht ganz scharf sind und auch nicht sein können. Also Kreativität ist ja in vielen Feldern unterwegs und man probiert neue Dinge aus und arbeitet in anderen Kontexten und Medien und so weiter. Die Beschäftigungssituation haben wir auch versucht, vielfältig abzubilden und haben eben nicht nur nach der künstlerischen Tätigkeit gefragt, sondern haben mit Begriffen anderer Tätigkeitsformen gearbeitet. Es waren kunstnahe Tätigkeiten und kunstferne Tätigkeiten. Wir haben versucht auszulassen, diese Zuordnung hauptberuflich, nebenberuflich, weil das war gleich mal sehr schwierig in der Definition. Unter kunstnahen Tätigkeiten, wenn ich davon spreche, meine Tätigkeiten, die im Kunst- und Kulturbereich Kontext verortet sind. Das sind sehr viele Lehrtätigkeiten, auch bei den Filmschaffenden. Das sind Tätigkeiten in der Kunstvermittlung im weiteren Sinn und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch Beschäftigungen, die gar nichts mit Kunst zu tun haben. Das ist jetzt prototypisch der Taxifahrer, also einfach aus anderen Einkommensquellen auch seinen Unterhalt bestreitet. Da zeigt sich jetzt für die Filmschaffenden konkret, dass etwa ein Drittel der Filmschaffenden ausschließlich künstlerisch tätig ist. Das heißt, die sagen, sie machen nichts anderes als künstlerische Tätigkeit. Ein weiteres Drittel ist neben der künstlerischen Tätigkeit auch in kunstnahen Tätigkeitsfeldern unterwegs. Und 15% etwa haben auch kunstferne Tätigkeiten, also künstlerisch und kunstfern. Und ein weiteres Viertel hat alles drei. Also auch daran zeigt sich schon, dass man nicht von dem Job oder von der Arbeit als Künstler, Künstlerin reden kann, sondern das ist ein Stückwerk aus vielen Beschäftigungen, an vielen Orten, mit vielen Aufgaben, in verschiedenen Kontexten. Vielleicht so prototypisch auch gegenübergestellt, dieser Anteil von einem Drittel, der ausschließlich künstlerisch tätig ist im Filmbereich, ist relativ hoch im Vergleich mit den anderen Sparten. Es sind zum Beispiel bei den Musikern und bei den Literaten, Literatinnen nur halb so viele, die sagen, sie sind ausschließlich künstlerisch tätig. Also in diesen Sparten ist der Zwang, sage ich jetzt mal, auch in anderen Tätigkeiten verankert zu sein und Geld zu verdienen, größer. Oder anders formuliert, für Filmschaffende ist es auch viel weniger möglich, auch noch was anderes nebenbei zu tun. Nebenbei, also parallel, ich will es nicht werten, was jetzt vorrangig und was nebenbei ist. Aus diesen verschiedenen Tätigkeiten resultieren verschiedene Beschäftigungsverhältnisse. Und da geht es ganz zentral um diese beiden Formen von selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit. Sind etwa, also Selbstständigkeitsquote ist sehr, sehr hoch. 80% sind selbstständig tätig in ihrer künstlerischen Tätigkeit. Im Filmbereich und auch im darstellenden Bereich hat aber auch ein relativ hoher Anteil auch angestellte Tätigkeiten. Also das sind die Rahmenbedingungen dieser Branchen, dass in vielen Fällen angestellt werden muss. Ich glaube, das wird dann euer Thema ohnehin sein, da geht es ganz zentral drum. Ich sage nur, was folgt daraus jetzt auf der Ebene der einzelnen Personen? Es geht ganz stark um Mehrfachbeschäftigungen. Es sind Beschäftigungen, die sehr kurzfristig sind. Also wenn man fragt nach der Dauer der Anstellungen oder nach der Dauer der Aufträge, die man im, in dem Jahr, um das sich diese Untersuchung gedreht hat, wo man angestellt war oder wo man gearbeitet hat, dann zeigt sich, dass das kurz und kürzest Dinge sind. Also jeweils ein Drittel von den Filmschaffenden sagt, sie hatten in dem Jahr Anstellungen, Aufträge in der Dauer eines Tages. Ebenfalls ein Drittel hatte Anstellungen und Aufträge in der Dauer in der Woche, ebenso in der Dauer von einem Monat, von 3 Monaten und von 6 Monaten. Und nur sehr, sehr wenige, lediglich ein paar Prozent, hatten Anstellungen, die über ein Jahr gingen oder Aufträge, die über ein Jahr gingen. Das ist im Vergleich der Sparten ganz interessant. In der Musik schaut das zum Beispiel ganz anders aus. Da ist jetzt der prototypische Orchestermusiker, der seine Anstellung auf mehrere Jahre innehat. Also Mehrfachbeschäftigungen mit kurzer Perspektive, mit aber gleichzeitig sehr hoher Zeitinvestition. Also die Frage der Stunden, wie viel Zeit in die Arbeit investiert wird, die sind natürlich in Summe alle Vollzeit und weit mehr als Vollzeit damit beschäftigt mit dem, was sie tun. Bemerkenswert ist dabei, dass die administrative Arbeit sehr stark zunimmt. Also das ist jetzt auch im Filmbereich sehr spezifisch im Vergleich zu anderen. Von den Filmschaffenden sagt ein Drittel, ist es im Durchschnitt so, dass die administrative Arbeit ein Drittel der künstlerischen Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Das ist sehr hoch. Damit sind auch administrative Kosten verbunden, Bürokosten und so weiter. Weiters ist sehr spezifisch, dass die Planbarkeit sehr gering ist. Also die Frage, wie investieren Sie Zeit? Ist das regelmäßig? Ist das unregelmäßig, aber gut planbar? Oder ist es unregelmäßig und nicht planbar? Da ist der Anteil bei den Filmschaffenden ganz besonders hoch, die sagen, es ist nicht planbar für sie. Noch dazu kommen sehr geringe Einkommen, wobei im Filmbereich im Vergleich mit den anderen Sparten die Einkommen relativ gesehen höher sind, was damit zu tun hat, dass sehr viele ausschließlich in ihrer künstlerischen Tätigkeit tätig sind und dass die zwar wenig, aber doch vorhandenen Anstellungen ein höheres Einkommensniveau bringen. Ein paar Zahlen zu nennen. Der Median, also das ist der mittlere Wert des Einkommens, also das heißt, die Hälfte der Personen verdient weniger als das und die andere Hälfte verdient mehr als das, liegt bei den Filmschaffenden bei 8.150 Euro netto im Jahr aus der künstlerischen Tätigkeit. Wenn man alle Tätigkeiten zusammennimmt, also auch die kunstnahen und kunstfernen Einkommen dazu zählt, kommt man auf einen Median von 17.000 im Jahr. Schaut man sich es auf Gesamtebene der Künstler an, beträgt dieser Wert 12.400 im Jahr. Also da zeigt sich, dass die Filmschaffenden im Vergleich mit anderen Sparten dann auf der Einkommensebene doch ein bisschen besser gestellt sind. Also noch einmal, was sind die Charakteristika? Es ist ein buntes Mixwerk aus verschiedenen Beschäftigungen. Es sind Mehrfachbeschäftigungen, die parallel in einem Jahr ablaufen. Es sind kurz und kürzeste Perspektiven. Es ist eine sehr geringe Planbarkeit und es sind relativ geringe Einkommen. Das alles hat jetzt maßgebliche Implikationen auf der sozialversicherungsrechtlichen Ebene. Wir haben gefragt, wie schaut denn die Durchgängigkeit der Sozialversicherung aus? Waren Sie in Ihrem Leben durchgehend versichert? Gab es Lücken oder hatte ich keine Versicherung? Und da zeigt sich bei den Filmschaffenden jetzt auch im Vergleich mit den anderen Sparten, verbunden durch die extreme Fragmentierung der Beschäftigungssituation, dass die ganz massive Lücken hatten. Also wenn man sich die Krankenversicherung anschaut, sind es 30%, in der Unfallversicherung fast 40% und in der Pensionsversicherung 50% der Personen. Sie sagen, sie hatten keine durchgehende Versicherung während ihres Erwerbslebens. Was im Zuge des Pensionssystems und der immer länger werdenden Durchrechnungszeiträume und so weiter, also jetzt auch in die Zukunft projiziert, ganz massive Folgen haben wird. Es hatten, um das zu vervollständigen, in der Pensionsversicherung auch 8% keine Pensionsversicherung und 4% sagen, sie wissen es nicht. Auch dieser Anteil ist bei den Filmschaffenden relativ hoch. Die sagen, sie wissen nicht, ob sie in ihrer Unfallversicherung, ob sie in ihrer Krankenversicherung und Pensionsversicherung durchgehend versichert waren. Also das ist auch der große Kritikpunkt, beziehungsweise positiv formuliert, die Verbesserungsvorschläge beziehen sich genau darauf, diese unklaren Versicherungsverhältnisse zu verändern. Es muss einfacher sein und es geht um diese mehrfachen Pflichtversicherungen, die extrem belastend sind. Es werden viele Schlagworte genannt in Richtung Verbesserung von den Kunstschaffenden. Und dabei geht es vor allem um eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit oder Einkommenslosigkeit. Schwierige Definition, wann ist denn ein Künstler, eine Künstlerin arbeitslos? Ich glaube, auch das ist für euch eine ganz wichtige Frage, die zu diskutieren. Es kommen viele Schlagworte von Grundeinkommen, Grundeinsicherung, Grundsicherung, jetzt auch nicht trennbar für uns in der Auswertung, wie genau, welche genau Konzepte da für die Respondenten, Respondentinnen dahinter standen. Es geht um die Beitragshöhen, um die Beitragsgrenzen. Es geht auch um den Begriff des Künstlers. Wann kann ich Regelungen, die für Künstler, Künstlerinnen greifen sollen, in Anspruch nehmen und wann nicht. Insgesamt, glaube ich, lässt sich zusammenfassen, dass die Verbesserungswünsche der Kunstschaffenden und auch der Filmschaffenden im Speziellen für mehr Flexibilität im Sozialversicherungssystem in diese Richtung gehen. Schlagwort Flexicurity. Also die Beschäftigungsverhältnisse werden immer flexibler, aber das Sozialversicherungssystem trägt diese Flexibilisierung überhaupt nicht mit. Wir haben auch gefragt nach den Belastungsfaktoren, das ist vielleicht so zum Abschluss, welche Dinge sind belastend, welche werden belastend erlebt, und da kriegen die Items, die sich mit der sozialversicherungsrechtlichen Situation befassen, alle die schlechtesten Werte, also das ist das Belastendste, sei es jetzt die Mehrfachversicherungen, sei es die Undurchschaubarkeit des Systems, sei es die Unsicherheit, wie geht meine Pensionsversicherung weiter. Das steht an allererster Stelle. An zweiter Stelle kommt dann das Einkommen, da vor allem die Unregelmäßigkeit des Einkommens. Wie schaffe ich es, ein existenzsicherndes Einkommen zu generieren aus meinen Tätigkeiten? Und auch um die Frage der Gratisarbeit, wie oft arbeitet man unentgeltlich? Und auch mitunter die Kreativitäts-Items werden belastend erlebt. Also die Frage Selbstzweifel, Versagensängste, einfach wie geht's weiter mit meiner Kreativität jetzt auch unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen. Wohingegen Items, die die Beschäftigung an sich betreffen, also verschiedene Jobs gleichzeitig zu haben, unregelmäßige Arbeitszeiten zu haben, unplanbare Arbeitszeiten zu haben, das ist nicht so belastend wie die sozialversicherungsrechtlichen Implikationen, die daraus entstehen. So viel für den Anfang. Und ich glaube, mit dem sozialversicherungsrechtlichen Thema kann ich jetzt gleich ganz gut, nein, das Wort Ihnen übergeben.
Herzlichen Dank. Danke für diesen schönen Einstieg. Oder schön war er ja nicht, was die Inhalte betrifft. Danke für die gute Darstellung. Susanne Brescher, die Frage Sozialversicherung, also wir haben gehört, Kulturschaffende sind durch diese sehr lückenhaften Beschäftigungsformen gekennzeichnet, wo man da kurz angestellt ist, wenn überhaupt, und kurze Jobs hat und viele Zeiten der Beschäftigungslosigkeit oder der Einkommenslosigkeit auf jeden Fall, auch wenn man vielleicht viel zu tun hat, getroffen ist. Und deshalb die Frage der Versicherung eine ganz zentrale Rolle spielt. Jetzt für den Komplex Arbeitslosenversicherung, was wäre da Ihre Perspektive aus Ihrer Erfahrung über die Hauptprobleme und die sich da stellen?
Muss ich irgendwas drücken oder geht das?
Sollte an sich so gehen.
Falls das jemanden interessiert, mein subjektives Wohlbefinden ist gut. Vielleicht dauert das nicht so lang, weil die berufliche Situation ist so prekär wie bei den meisten Filmschaffenden, aber ich fühle mich gut. Das Interessante ist, dass wir eigentlich, weil wir machen ja schon lang Interessensvertretung und Interessenspolitik, dass wir wissen, wer schuld ist an diesen ganzen Verschlechterungen, die es dann immer wieder gibt, die dann als Reform verkauft werden. Das ist die Billa-Verkäuferin. Die Billa-Verkäuferin, wenn wir zu Politikern gehen und irgendwie darauf aufmerksam machen, dass wieder mal irgendeine Regelung, irgendein neues Gesetz, eine Verwaltungsrichtlinie Verschlechterungen für uns bringt, wird immer gesagt, ja, aber die Billa-Verkäuferin würde nicht verstehen. Die Billa-Verkäuferin würde nicht verstehen, wenn es eine bessere oder eine tatsächliche Künstlersozialversicherung gäbe, nicht nur diesen Künstlersozialversicherungsfonds mit einer unsinnigen Untergrenze, die man erreichen muss, und Obergrenze, die man nicht überschreiten darf. Die liegen, falls das nicht allgemein bekannt ist, bei der Geringfügigkeit. Also man muss mehr als 4.292,88 aus selbstständiger Tätigkeit verdienen und darf nicht mehr als, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt nicht, 21.464,40 verdienen. Also die Billa-Verkäuferin würde nicht verstehen, wenn es da vielleicht die Untergrenze nicht gäbe. Sie würde auch nicht verstehen, wenn es eine einigermaßen erreichbare, einen erreichbaren Zugang zur Arbeitslosenversicherung geben würde, weil diese Arbeitslosenversicherung ist daran gebunden, dass man überhaupt, um einmal in die SVG-Versicherung reinzukommen, in 52 Wochen mehr, in 2 Jahren 52 Wochen angestellt sein muss, was ja irgendwie praktisch unmöglich ist im Filmbereich. Müsste man ein Jahr in 2 Jahren gearbeitet haben, angestellterweise. Also das würde die Billa-Verkäuferin auch nicht verstehen, und sie würde nicht verstehen, dass wir nicht aus der Betreuung vom Team 4 fliegen wollen. Team 4 ist eine Bundesbetreuungseinrichtung, BBE, wie es schon heißt, und wurde vor circa 4 Jahren eingerichtet und ist eine Art Berufsschutz für künstlerisch Schaffende. Leute, die beim AMS gemeldet sind, können dann zum Team 4 überwiesen werden, ist allerdings nur für Leute in Wien und seit einem Jahr für Leute, die beim AMS Niederösterreich vorgemerkt sind. Und dort wird man betreut, das heißt, man bekommt irgendwie auch Angebote, wo man sich vielleicht bewerben kann. Und wenn man in Kurse geschickt wird, dann sind das Kurse, die man sich einerseits selber aussuchen kann oder die sozusagen auch was mit dem Beruf und mit der beruflichen Situation zu tun haben. Also das würde die Billa-Verkäuferin auch nicht verstehen. Und sie würde auch nicht verstehen, dass man vielleicht ein besseres Arbeitslosenversicherungsgesetz schaffen würde für Selbstständige, wo man sich nicht für 8 Jahre binden muss und wo man nicht irgendwie ziemliche Summen einzahlen müsste, wenn man sich freiwillig als Selbstständiger versichern möchte. Bei Verhandlungen, wo es um Verschlechterungen bei Team 4 gegangen ist, mit dem AMS, mit dem Herrn Buchinger vom AMS, hat der Herr Buchinger, nachdem er sich angehört hat, wie die berufliche Situation der Filmschaffenden ist, und darüber haben wir ja schon gehört, also diese ganz unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse, die sehr kurzfristig sein können, die sehr unregelmäßig sind, die einerseits eben selbstständige Tätigkeit beinhalten, andererseits, wenn man zum Beispiel an einem geförderten Film arbeitet, wird man ja angestellt, also das muss ja sein, da kommt es zu Doppelversicherungen. Und also wenn das alles berücksichtigt werden würde, ist das sozusagen ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann nicht passieren. Und deshalb möchte ich erzählen, weil wir dann auch immer wieder gefragt werden, was wir uns wünschen, möchte ich kurz erzählen, wie das einmal war, als wir noch wirklich abgesichert waren. Das ist ja nicht etwas, was wir uns da irgendwie ausdenken. Ich bin ja schon relativ alt, aber ich hab's erlebt. Ich habe damals in den 70er Jahren habe ich an der Filmakademie studiert. Und habe gleichzeitig dann schon Ende der 70er angefangen, als Schnittassistentin ab und zu arbeiten. Mein erster Film war Cotton 4, die Nachttankstelle. Da habe ich Schnittassistenz gemacht und war natürlich, wie alle anderen Filmschaffenden, damals angestellt. Das heißt, ich habe damals 14 Wochen war ich angestellt und habe also 14 Wochen Anmeldung gesammelt. Und nachdem ich immer wieder als Schnittassistentin gearbeitet habe, wie ich mit dem Studium fertig war, habe ich auch meine Meldezeiten beisammen gehabt. Das waren damals 52 Wochen innerhalb von 3 Jahren, was ja auch einfacher war zu erreichen. Und konnte mich dann, nachdem ich mein Diplom abgelegt habe, konnte ich mich dann arbeitslos melden. Das Ganze ist dann so abgelaufen, dass man zum Arbeitsamt gegangen ist, hat sich angemeldet, hat einen Antrag gestellt. Und dort waren wir damals bei Grafikpapier. Eben Film war bei Grafikpapier. Dort gab es 4 Herren, die sehr freundlich waren und die sich in der Branche ausgekannt haben. Einer von denen, der Abteilungsleiter, ist dann auch immer wieder in die Fachgruppe, in die Sektion der Gewerkschaft Film, Foto, Video, Audio gekommen und hat mit uns dann immer Erfahrungen ausgetauscht, hat sich angehört, wie es uns geht. Und wenn wir dann uns arbeitslos melden waren, hat er gesagt, ja, haben Sie schon was in Aussicht? Man hat gesagt, ja, in 2 Monaten habe ich wieder einen Job in Aussicht. Und das war's dann. Ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit hat man eine Arbeitslosenunterstützung bekommen. Wenn man dazwischen tageweise gearbeitet hat, hat man Ende des Monats die Arbeitsbescheinigungen abgegeben. Und die Tage, wo man gemeldet war, wurden sozusagen nicht bezahlt aus dem Arbeitslosengeld. Es gab keine Zuverdienstgrenze, das heißt, wenn man im Monat was dazu verdient hat, hat man an dem Tag jetzt nichts bekommen und ansonsten das Arbeitslosengeld bekommen. Und wenn man dann wieder gearbeitet hat, hat man sich am ersten Tag telefonisch gemeldet, man wurde sozusagen abgemeldet und das war es dann wieder für die Zeit der Meldung. Die ersten Verschlechterungen kamen dann mit der Zuverdienstgrenze, die war zuerst auf 16.200 angesetzt im Monat und dann gab es irgendwann mal eine Wahl, ich glaube es war im Jahr 86 und eine unglückliche Schauspielerin, die bis heute irgendwie unglücklich ist, weil sie sozusagen der Grund war, die an einem Tag 30.000 Schilling verdient hat für einen Werbespot und der Herr Schüssel hat dann im Fernsehen verkündet, da gibt es Arbeitslose, die verdienen 30.000 Schilling an einem Tag und bekommen noch ein Arbeitslosengeld und dann wurde die Zuverdienstgrenze auf die Geringfügigkeit herabgesetzt. Das macht derzeit 357,74 im Monat. Wenn man darüber ist, bekommt man kein Arbeitslosengeld. Immer wenn wir kommen zu Politikern, um das Schlimmste abzuwenden, hören wir nicht nur jetzt die Billa-Verkäuferin, die das nicht verstehen würde, sondern alle möglichen Ausreden, warum das nicht geht. Und ich würde mir wünschen, dass wir damit mehr Respekt behandelt werden. Die Politiker kennen uns oder manche von uns immer nur, wenn es um den Oscar geht oder um sonst irgendwelche Preise. Und ansonsten würde ich mir wirklich wünschen, ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Filmschaffenden. Wie ist es jetzt? Jetzt ist es so, es gibt ja wieder ein paar Verschlechterungen seit dem 01.01.2009. Dazu gehört zum Beispiel, dass Filmschaffende, Künstlerinnen, das betrifft also sowohl die Leute, die hinter der Kamera oder auf der anderen Seite stehen, als auch natürlich Schauspieler, die sind davon auch massiv betroffen, dass alle Leute, die in der SVA gemeldet sind, ab sofort kein Arbeitslosengeld mehr bekommen. Also kein Arbeitslosengeld und auch keine Notstandhilfe, weil sie in der SVA sind. Jetzt unabhängig davon, ob sie über der Geringfügigkeit verdienen oder nicht. Und ob man wirklich in dem Jahr über der Geringfügigkeit geblieben ist, kann man ja eigentlich erst wissen am Ende des Jahres und nach der Einkommensteuer, nachdem das Geld versteuert wurde. Ich kann ja nicht im Jänner wissen, ob ich in diesem Jahr im März, im April, im September irgendeinen selbstständigen Job bekommen werde. Trotzdem wird angenommen, weil man in der SVA ist, dass man über der Geringfügigkeit bleibt und bekommt eben kein Arbeitslosengeld. Das Seltsame ist, wenn man ein Arbeitslosengeld bezieht und die Geringfügigkeit überschreitet in dem Jahr, muss man das ganze Geld aus der Arbeitslosenversicherung zurückzahlen für das ganze Jahr. Wenn man aber, so wie jetzt, gleich im Jänner, kein Arbeitslosengeld bekommt, weil man in der SVA versichert ist und am Ende des Jahres die Geringfügigkeit nicht erreicht, also zu wenig verdient hat, bekommt man das Arbeitslosengeld für das ganze Jahr nicht ausbezahlt. Das kann man nicht zurückfordern. Das ist unserer Meinung nach eine Ungleichbehandlung, die eigentlich angegangen werden sollte, weil es kann nicht sein, dass man irgendwie von der einen Seite kann was verlangt werden, zurückverlangt werden, aber von uns kann das nicht zurückverlangt werden. Eine andere Sache, die irgendwie zeigt, wie schwierig das ist, mit diesen seltsamen Arbeitsverhältnissen, die wir immer wieder haben, ist eben die Frage jetzt mit dem Team 4. Es gibt eine neue Verwaltungsrichtlinie und alle Leute, die nicht 3 Monate, entweder über 63 Tage angestellt sind im Jahr, und zwar in einem, oder nicht 3 hintereinander gehende Arbeitsverhältnisse als Selbstständige haben, müssen zurück zum Wohnsitzarbeitsamt überwiesen werden und werden zum Beispiel in einen Kurs geschickt, wie bewerbe ich mich richtig oder so zum x-ten Mal, weil das sind so die sinnvollen Kurse, die es für uns beim AMS gibt. Jetzt haben wir mit dem Herrn Buchinger verhandelt, es gibt einen Beirat im Team 4 und wir haben versucht, ihm zu erklären, dass diese 63 Tage Angestelltenverhältnis hintereinander für uns praktisch unmöglich ist im Filmschaffen. Und wir haben also wirklich eine Verbesserung erreicht. Es kann zum Beispiel also 3-mal hintereinander eine selbstständige Tätigkeit sein in einem Monat. Es kann aber nicht sein, dass man vielleicht 1,5 Monate angestellt ist und dann zwei selbstständige Arbeitsverhältnisse hat, weil die zwei Ausnahmen, die es da gibt, können nicht kombiniert werden. Also wenn man 3 Monate zwar arbeitet, aber in verschiedenen Arbeitsverhältnissen, wird man trotzdem zum Wohnsitzarbeitsamt überwiesen. Man muss aber, wenn man angestellt ist, dann darf man auch nicht mehr als 28 Tage in einem angestellt sein, weil das dann keine vorübergehende Tätigkeit ist, sondern ein Angestelltenverhältnis. Das heißt, wenn ich diese 63 Tage erreichen will, damit ich beim Team 4 bleibe, muss ich 28 Tage arbeiten, angemeldeterweise, dann für 3 Tage wieder abgemeldet werden und dann wieder 28 Tage arbeiten. Und ich glaube, das zeigt ganz deutlich, wie unsinnig diese ganzen Regelungen sind und dass sie von Leuten gemacht werden, die uns zwar nichts Böses wollen, aber die eigentlich keine Ahnung haben. Darüber wird dann noch die Maria Anna berichten. Was wir irgendwie fordern, wäre natürlich zum Beispiel ein Sozialfonds für Filmschaffende. Es gibt einen Sozialfonds für Schriftsteller und ich möchte sagen, ich neide niemandem was und ich gönne den Schriftstellern ihren Sozialfonds. Es ist ganz wichtig, dass es diese Sozialfonds gibt. Nur würden wir gerne auch einen Sozialfonds haben. Es gibt IG Netz für die Theaterschaffenden, es gibt einen Sozialfonds für Musiker. Für die Filmschaffenden gibt es das nicht. Es gibt für die Filmschaffenden nicht nur diesen Sozialfonds nicht, sondern für die selbstständig Tätigen gilt dann auch der Kollektivvertrag nicht. Das heißt, es gelten keine Arbeitszeitregelungen. Filmschaffende sind dann praktisch gezwungen, jeder Tätigkeit in jeder Länge nachzugehen. Ich sage noch eine kurze Sache. Und wir würden auch fordern, dass die Zuverdienstgrenze in der Arbeitslosenversicherung angehoben wird, weil diese Grenze von ca. 350 Euro, das ist lächerlich, kann man praktisch keinen vorübergehenden Job annehmen. Ich würde fordern, dass man sich da orientiert an der Zuverdienstgrenze beim Kindergeld. Das ist 16.200 Euro im Jahr. Weil ich finde, Kunst ist genauso wichtig wie das Kinderkriegen.
Danke für dieses besondere Abschlussstatement. Maria-Anna Kollmann, der Dachverband der Filmschaffenden arbeitet an so einer Petition, die auch auf diesen Versicherungsbereich zielt. Wenn wir dabei kurz bleiben wollen, deckt sich das, was Sie da fordern, mit dem, was die Kollegin vorher angeschnitten hat, oder gibt es da noch weitere Nuancen? Vielleicht wollen Sie kurz darstellen, was die Stoßrichtung da ist.
Ja, mir geht es eigentlich vornehmlich darum, wir machen Interessenvertretung. Und die angesprochenen Probleme sind uns natürlich sehr früh bekannt geworden. Die Sozialstudie gibt es seit Monaten. Sie wurde relativ lang zurückgehalten, dann war sie endlich publiziert. Und was wir ja machen, ist mit den Politikerinnen, mit den zuständigen Beamtinnen zu sprechen und sie hinzuweisen und natürlich Forderungen zu erheben, selbstverständlich. Und in der Interessenpolitik, und das ist sehr schwierig für uns und wird zunehmend schwieriger, ist es so, dass wir also erwartet hatten, dass in Reaktion auf diese furchtbaren Ergebnisse der Sozialstudie wir irgendwie ein offenes Ohr finden würden, zumal die Ministerin ja nicht jetzt wirklich in diesen Zeitraum der Untersuchung, da war sie ja gar nicht Ministerin, also haben wir uns gedacht, sie kann sie ja immerhin sagen, das ist jetzt nicht meine Schuld sozusagen. Das Problem, das wir aber haben, ist, dass jetzt gibt es diese Sozialstudie, wir haben auch schon Pressekonferenzen gehabt etc. Und wir werden jetzt wieder vertröstet, jetzt soll es am 26. und 27. Mai eine Konferenz geben, die sich mit dieser Sozialstudie und den Ergebnissen befassen soll. Und jetzt alle unsere Briefe, und wir haben also auf die Petition komme ich gleich, wir haben natürlich schnell reagiert auf diese Probleme in Bezug auf Team 4 und diese ALVG-Verschärfung. Und wir bekommen Briefe zurück, aber da steht dann immer drinnen, wir warten diese Konferenz am 26. und 27. Mai ab. Danach soll es eine interministerielle Arbeitsgruppe geben, die dann quasi mit den Ergebnissen dieser Konferenz gefüttert wird. Wir sind nicht eingeladen in dieser interministeriellen Arbeitsgruppe als Expertinnen. Das heißt, wir werden jetzt vertröstet. Wir bekommen selbst von den Arbeitnehmervertreterinnen Antwort, dass da nichts zu machen sei, was diese Petition betrifft. Und das ist die derzeitige Lage. Also wir arbeiten jetzt seit Jahren intensiv an diesem Thema und wir stoßen auf taube Ohren. Wir haben uns dann eben weil, und das ist sehr drastisch, also es sind circa so 2000 bis maximal 2500 Kunstschaffende bei Team 4 gemeldet. Wir haben dann erfahren von Mitgliedern, dass sie abgeschlossen werden sollen und wir haben uns natürlich dann an die zuständige stellvertretende Landesgeschäftsstellenleiterin des AMS gewandt, die uns dann mitgeteilt hat, dass ein Viertel dieser betreuten Kunstschaffenden bei Team 4 abgeschlossen werden und zurück ans Wohnsitz AMS geschickt werden sollen. Bei einem Beiratstermin von Team 4 haben wir dann von einem AMS-Wohnsitzbetreuer erfahren, dass er freie Stellen im Handel und sonst nirgends hat und dass, wenn er Filmschaffende zum Beispiel bekommt, sie dann umschulen soll oder angehalten ist, sie in den Handel umzuschulen. Also machen wir Kassenkräfte aus den Filmschaffenden. Die Bilderverkäuferin. Ein Viertel ist natürlich für uns katastrophal. Und wir haben daraufhin eine Petition, die Barbara Pichl auch schon bei der Diagonale Pressekonferenz vorgestellt hat. Ich habe sie hier mit. Wer sie will, kann sie gern haben. Und das ist schon sehr beachtlich. Also mit den meisten Verbänden der Filmschaffenden, mit der GPA, also mit der ganzen GPA und zwei weiteren Teilgewerkschaften und darunter die Kulturgewerkschaft, eine Petition verfasst, um diese Richtlinie, es geht um diese Bundesrichtlinie, die Susanna schon erwähnt hat, damit die in diesem Punkt geändert wird. Das war das eine. Und das zweite ist diese ALVG-Problematik, dass wir jetzt zunehmend Rückmeldungen von Mitgliedern haben, die gewöhnt waren, dass sie Arbeitslosenanspruch haben, weil sie sich den auch erworben haben. Und die eben jetzt mit dieser Meldung bei der SVA plötzlich konfrontiert werden, dass sie ab Jänner 2009, das ganze Jahr 2009, keinen Anspruch mehr auf Arbeitslose haben. Diese Petition liegt da, also falls da noch Organisationen bei der Diagonale vorhanden sind, wir freuen uns über weitere unterzeichnende Organisationen. Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist, dass diese Petition jetzt seit mittlerweile 1,5 Monaten bei den dafür zuständigen Ministern, also Hunsdorfer und Schmidt natürlich, und bei AMS, Verwaltungsrat, bei Dr. Buchinger, Dr. Kopf liegt, und es interessiert niemanden. Und das ist das Problem, das wir haben. Also es interessiert niemanden. Wir sind Oscar, aber es interessiert niemanden, ob wir Filme machen können. So viel dazu.
Danke. Jetzt sehen wir, die strukturelle Lage ist nicht gerade günstig. Jetzt kommt auch noch die Wirtschaftskrise. Werner Müller, in Hollywood spricht man vom Wiedererstarken der Großen, weil das die letzten Bastionen sind, die noch Geld haben. Die Kleinen kriegen keine Kredite mehr und können sich nicht halten. Sind auch in Österreich Effekte der Wirtschaftskrise auf die Filmbranche oder auf die Branchenstruktur spürbar oder erwartbar? Und was heißt das für die Arbeitsverhältnisse? Kann man da schon irgendeine... Ein Gefühl entwickeln?
Funktioniert es ja. Also inzwischen kriegen die Großen auch keine Kredite mehr. Zum einen aus dem, glaube ich, es ist jetzt auch ein abrupter Themenwechsel, weil jetzt waren wir also sehr stark im Gewerkschafts- und Sozialversicherungsrechtlichen ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass es grundsätzlich keine Funktion der Welt, der Krise derzeit ist. Also wenn wir hier eine Krise haben, dann haben wir möglicherweise eine Bewusstseinskrise oder eine Förderungskrise. Und wir haben das Problem der Prekarisierung der Künstler. Das gibt es ja schon lange, bevor die Krise gekommen ist. Also wenn man sich die Wiener Studie anschaut über den Stand der Kreativen vor etwa 2 Jahren, die gibt ja keine anderen Ergebnisse. Wie soll sie denn auch? Ich meine, 80% dessen, was quasi Filmwirtschaft oder Musikwirtschaft in Österreich ist, spielt sie in Wien ab. Also es kann im Prinzip kann es ja keine anderen Ergebnisse geben. Aber gehen wir vielleicht trotzdem, damit wir das Thema abgehakt haben, auf die Krise noch ganz kurz ein, in aller gebotenen Kürze, damit der Götz auch noch zu Wort kommt. Ich meine, es gibt da so ein Märchen, dass die Medienlandschaft besonders gut funktioniert, wenn es überall anders schlecht geht. Ich glaube, heute irgendwo in der Süddeutschen ist auch gestanden, dass angeblich die Multiplex in Amerika so gut gehen, weil die Leute irgendwo Film als Eskapismus-Tool verwenden und Gemeinsamkeit und dergleichen. Also ich glaube das nicht wirklich. Und ich meine, im Jahre 1930 hat es zeitversetzt natürlich die Krise genauso die Filmwirtschaft erfasst wie alle anderen Bereiche. auch, also jene Bereiche, die hier weniger vertreten sind, wie die Werbefilmer und die Wirtschaftsfilmer, die merken so und so, weil wenn es in der Industrie kracht oder in der Werbewirtschaft kracht, dann spüren die das natürlich automatisch. Im Kinobereich, der hier eigentlich eher Hauptthema ist, das ist überall in Europa ein geförderter Bereich, zum Teil auch in Amerika, aber das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Das heißt, hier gibt es eher eine Krise der Politik oder der Sender, weil in Österreich gibt es eben 80% dessen, was Production Volume ist, ist in irgendeiner Form an den Sender gebunden. Also wenn es einen Einfluss der Krise gibt, dann ist er indirekt. Das heißt, wenn der Sender stolpert, stolpern alle mit, oder wenn das Boot gegen seinen Eisberg fährt, dann sind halt die Filme meistens mit an Bord. Und die Probleme, die angesprochen worden sind, das Sozialversicherungsrecht, gehe ich jetzt gar nicht ein, weil, also wenn Sie eine Petition schreibt, wir unterschreiben sie gern, in dem Fall sind wir ja nicht der Klassenfeind, sondern sind eh immer gemeinsam unterwegs. Vielleicht auch nur ein Wort dazu, warum so gemeinsam. Ich habe jetzt irgendwie wieder einmal nachgeschaut, wie viele Mitglieder ich eigentlich habe. Ich vertrete die Film- und Musikindustrie, also die Leute, die einen Gewerbeschein haben. Und wir hatten vor einem Jahr 3.300, heuer haben wir 4.300. Wir haben in einem Jahr ein Drittel dazu gewonnen, 2.300 sind Filmindustrielle. Also wenn man das irgendwo im Ausland erzählt, glauben die, wir sind neue Bollywood, weil wir haben 2.300 Filmproduktionen. Und wenn Sie sich jetzt selber fragen, wie viele Filmproduktionen verkraftet dieses Land? Oder wie viele können überhaupt in einem Standard leben, der ungefähr der Standard ist wie der vorzitierten Billerverkäuferin mit dem Jahresgehalt, dann werden sie drauf kommen, dass die Antwort, egal wo sie stehen, mitnichten 2.300 ist. Also die Wahrheit ist natürlich, unter diesen 2.300 sind eine Reihe von Filmproduktionsunternehmen, die entweder nur prekäre Filmproduktionsunternehmen oder gelegentliche Produktionsunternehmen sind oder überhaupt ganz was anderes machen. Ich weiß es zum Teil nicht. Zum Teil weiß ich es nur aufgrund der Anfragen. Das zum Thema ganz kurz, warum so wenig Klassenfeind, weil die Leute, die Sie drüben vertreten wir irgendwie auch, was eine ganz komische Situation ist. Ganz eigenartig. Und das zweite ist das Thema, dass die Filmschaffenden, und zwar alle, die Produktionen und die Beschäftigten, darüber klagen, dass sie unregelmäßig beschäftigt sind. Und darauf gibt es eine einfache Antwort. Immer nachdem wir nicht die Autoindustrie sind, können wir schwerlich gesetzlich bestimmen, dass bei jedem Film 10 Kameramänner und 3 Regisseure mitarbeiten. Also auf diesem Wege lässt sich Beschäftigung schlecht steigern. Beschäftigung im Film kann man nur steigern, indem man mehr Filme macht. Ganz einfach. Und mehr Filme muss man sich leisten können. Das heißt, wir landen sehr schnell bei dem Thema, bei dem es infrastrukturell im Film immer wieder landet. Wir landen beim Förderungsthema. Film muss man politisch wollen und Film muss man sich ganz einfach leisten. Wenn man im Jahr rund laut Filmwirtschaftsbericht sind es 30 Filme, aber die wirkliche Produktion ist eher geringer, macht, dann weiß man eben, wie viele Leute überhaupt die Chance haben, hier einigermaßen regelmäßig beschäftigt zu sein oder wenigstens aus den ein, zwei Mal im Jahr, wo sie beschäftigt sind, genug herauszuholen über das Jahr, dass sich das ausgeht. Ja, so, jetzt weiß ich eigentlich nicht, wie ich weitermachen soll. Es wäre eigentlich ein guter Übergang zu dir.
Soll ich dann einsteigen?
Dann machen wir das wie bei jeder Diskussion, dass man dann irgendwie doch miteinander auch noch reden.
Schlagwort der Leistbarkeit angesprochen, danke. Wenn es denn so ist, dass diese Branche einfach nicht genug Arbeitsverhältnisse hergibt, mit denen man leben kann und man sozusagen strukturell im Defizit ist als Mitwirkender hier und sich sein Geld irgendwo anders her beschaffen muss, sei es, dass man einen Zweitjob hat oder dass man jemand hat, der einen unterstützt, also man muss sich leisten können, Filme machen zu können. Und ein interessantes Ergebnis von dieser Studie, die Sie vorgestellt haben, mir aufgefallen, wo steht, wo die Leute sich nach Herkunft, sozialer Herkunft einordnen müssen, dass unter den älteren Semestern in dieser Branche ein höherer Anteil von Leuten ist, die sagen, sie kommen aus sozial schwächeren Haushalten, und unter den Jüngeren nimmt dieser Haushalt ab, wo ein möglicher Interpretation dieses Ergebnisses wäre, die soziale Durchlässigkeit der Filmbranche nimmt ab und Filmen können sich nur noch die Reichen leisten. Jetzt wäre meine Frage an Götz Spielmann, ist das so und was heißt das für den Film als Repräsentationsmedium gesellschaftlicher Sichtweisen?
Verstehe. Also vor allem einmal eigentlich, ich habe jetzt nichts vorbereitet, kann jetzt nicht auch einen so schönen Vortrag halten, weil ich so nicht vorbereitet habe. mich ergreift eigentlich bei dem Thema in letzter Zeit zunehmend immer so eine Art heiliger Zorn, der jetzt heute leider nicht so richtig zum Ausdruck kommt, weil die Bar vom Erzherzog Johann mich gestern ein wenig zu lang festgehalten hat und jetzt ist das Energielevel für heiligen Zorn ein bisschen niedrig heute. Aber zwei Sachen sind mir jetzt eingefallen, so zuhörend. Erstens einmal, die Leute und die Menschen, die im Film arbeiten unter so dermaßen schwierigen oder prekären oder sozial zum Teil unzumutbaren Situationen, das sind ja nicht Leute, die keine andere Chance haben oder hätten. Es geht ja da nicht um, ich weiß nicht, Flüchtlinge, die halt irgendwie den Augustin verkaufen, weil sie keine andere Chance haben, sondern es geht um Leute, die sehr wohl andere Chancen hätten und die das wählen, trotz dieser Schwierigkeiten und trotz dieser sozial problematischen Sache. Was heißt das? Das heißt, es handelt sich hier in hohem Maße um Menschen, die Leidenschaft und Idealismus in ihrer Arbeit treibt. Ich glaube, eine Gesellschaft ist sehr, sehr dumm, wenn sie Leidenschaft und Idealismus nicht für sich verwendet, sondern wenn sie das irgendwie an den Rand von Prekarität, wenn sie Leuten mit dieser Haltung dahin bringt, dass sie im Grunde sich wie unakzeptierte oder wenig akzeptierte Außenseiter in einer Gesellschaft vorkommen müssen, obwohl sie genau das Gegenteil sind. Leidenschaft und Idealismus ist das, was die Gesellschaft braucht, und zwar dringendst. Also die eigentlich in gewisser Weise gesellschaftlich an der Spitze stehen von ihrer Haltung und für eine Gesellschaft dringendst notwendig sind für ihr Überleben, für ihre Vitalität und so weiter, sind von der Gesellschaft an den Rand gedrängt. Das ist dumm von der Gesellschaft. Und das Zweite, warum mich so gelegentlich in letzter Zeit ein heiliger Zorn erfasst ist, weil mir in den letzten Monaten immer mehr und immer deutlicher bewusst geworden ist, wie unglaublich viel diese Filmszene leistet und schafft seit vielen Jahren unter wie schwierigen Bedingungen. Das ist, ich finde, das ist wirklich sagenhaft, was wir in diesem Land zustande gebracht haben seit vielen, vielen Jahren. Und in Wirklichkeit braucht es da nicht einen Oscar und einen leider doch nicht Oscar dafür, um das zu erkennen. Das sind halt nur dann Dinge, die das sichtbar machen, ja. Aber die Qualität von diesem Filmland und von den Leuten, die das machen, in den unterschiedlichsten Bereichen, unter diesen schwierigen Bedingungen, seit vielen, vielen Jahren, das ist unglaublich und das ist großartig und man kann irrsinnig, ich bin stolz, Teil dessen zu sein. Und ich freue mich, dass es so viele andere Filmemacher und Filmemacherinnen, natürlich. Machen wir es doch so, die Frauen sagen immer innen und ich sage immer die männliche Form und dann ist das eh Geschlecht, sage ich mir. Also die Filmemacher, und ich meine natürlich auch die Frauen, die Weiber. Und hier ist das Zweite, die zweite Dummheit der Gesellschaft, finde ich, das nicht zu benutzen hinreichend. Es geht überhaupt nicht um Belohnen, so als hätte man jetzt ganz lang, ganz brav gearbeitet, obwohl es schwierig war und jetzt bitte können wir doch ein bisschen mehr haben, weil man so brav war und weil wir es so schwierig gehabt haben. Die Haltung habe ich persönlich nicht, die habe ich nicht als Künstler, weil ich den Stolz habe, von der Gesellschaft nichts zu verlangen. Ich müsste ja kein Künstler sein, könnte auch ein Anwalt sein und ist nicht reich schon, wäre nicht so ein wahnsinniges Problem gewesen. Aber ich glaube, dass man ein Bewusstsein entwickeln kann, dass das einfach dumm ist, von der Gesellschaft dieses Potenzial in einem Prekariat zu halten und einfach nicht die unglaubliche Chance, die darin liegt, zu nützen, und zwar mit Leidenschaft. Ich frage mich wirklich in letzter Zeit, wie kommen wir einfach eigentlich dazu, irgendwem nur erklären müssen, warum es sinnvoll ist, wenn Filmförderung anständig erhöht wird. Wie kommen wir dazu, erklären zu müssen, warum der ORF ein wirklich problematisches kulturelles Problem in diesem Land werden kann, wenn man da nicht mit großer Achtsamkeit und mit großem Tempo wirklich entscheidende Reformen durchführt und so weiter. Und das ist mein heiliger Zorn. Wie kommen wir dazu, das irgendwem erklären zu müssen? Eigentlich sollten wir mit Freude abgeholt werden und dem zum Nutzen dieser Gesellschaft verwendet. Weil wenn hier halbwegs Filme gemacht werden, ja, vielleicht ein Satz noch, also diese 19 Jahre, die ich das jetzt professionell mache, und meiner Beobachtung nach ist das ganz eindeutig schlechter geworden. Für mich persönlich, nur ein Satz dazu, ist es nicht wesentlich besser geworden. Also zurzeit schaut es gerade super aus, ja, aber so im Großen und auch in den letzten Jahren, so besser ist es nicht geworden. Für mich persönlich eher, auch darum kann ich da durchaus mitreden, obwohl ich sicher zu den Privilegierten gehöre, aber ein bisschen kann ich mitreden. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, wenn man halt älter wird und dann immer bewusster wird, dass man keine Pension haben wird und so, ne? Das war mir vor 15 Jahren nur herzlich wurscht. Also so meine soziale Lage, würde ich sagen, wiewohl ein wirklich Privilegierter, ist so wackelig und okay und hat sich nicht wirklich verbessert in diesen 19 Jahren. Auch das ist absurd. Nicht wegen mir, wegen meiner Person, aber wenn man denkt, was der österreichische Film in diesen 19 Jahren, sagen wir mal, seitdem ich das bewusst wahrnehme, was der alles geleistet hat, wie sich da die Qualität vervielfacht und gesteigert hat, und trotzdem war es nicht möglich, der Gesellschaft oder denen, die Gesellschaft halt machen, ich glaube ja, dass das viele Kleine sind und nicht nur die großen Politiker, damit für sich selbst als Gesellschaft nutzbringend umzugehen. Und das ist meine Haltung zu dem Ganzen, weil wenn anständig Filme gemacht würden, dann müsste man wahrscheinlich gar nicht diese schwierigen Überlegungen anstellen über Prekariat und ob man jetzt diese Obergrenze oder sondern dann arbeiten einfach die Leute, die irrsinnig viel können und tolle Arbeit machen.